Ja, ich weiß noch nicht, ob ich mich freue. Okay, zumindest bin ich ehrlich. ich habe das gleiche Thema wie die Uta. Wenn wir mal eben die erste Folie machen. Ja, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Wenn man den Vers hört, haben wir ja von Uta auch gehört, da steckt Leben, Lebendigkeit drin, Zuversicht, Mut. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich die Vielschichtigkeit erkannt. Und aus dem Grund möchte ich gerne ein wenig ausholen. Ich möchte einfach mal darauf hinweisen oder ich bin darauf gestoßen, dass im Kapitel davor, da steht im 14. Kapitel, dass im 13. Kapitel Jesus seinen Jüngern, die sind unterwegs, Jesus der Lehrer und seine Nachfolger, Jesus seinen Jüngern sagt, dass er verraten wird, dass er verleugnet wird und dass er bald gehen wird. Und das ist so die Vorgeschichte vor diesem Vers, das macht er seinen Jüngern im Grunde deutlich. Und ich habe versucht, mir so diese Situation vorzustellen. Wir sind ja irgendwo wie Nachfolger Jesu. Und jetzt sagt der Lehrer, er geht. Er wird verraten, er wird verleugnet und er ist bald weg. Und die haben in einer engen Gemeinschaft miteinander gelebt. Es war damals üblich, dass die Nachfolger, diese Jünger, wirklich alles aufgegeben haben. Und um ihrem Lehrer nachzufolgen. Der ist durch die Gegend gereist, durch Israel, was weiß ich, und die sind ihm nachgefolgt. Das war eine ganz enge Gemeinschaft, eine Lebensgemeinschaft. Und dann sagt Jesus auf einmal, ich gehe, ich werde bald weg sein, ich werde bald nicht mehr hier unter euch sein. Und da war so diese Angst und diese Sorge der Jünger, wie geht's weiter? Was passiert denn mit uns? Du gehst und wir? Und Jesus sagt dann im 14. Kapitel, im ersten Vers, seid nicht bestürzt, habt keine Angst. Und da, wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas sagt im Vers 5, ich weiß nicht, wohin du gehst. Und geschweige denn, kenne ich nicht den Weg. Was, ne, wo gehst du hin? Und dann kommt in Vers 6, im 14. Kapitel, kommt dann die berühmte Antwort von Jesus. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also ich bin der Weg, durch den ihr zu Gott kommt. Dieser erste Abschnitt des 14. Kapitels ist also überschrieben mit Jesus der Weg. Oder auch eine andere Übersetzung sagt, ohne Jesus kommt niemand zu Gott. Jesus der Weg zum Vater. Im zweiten Abschnitt des 14. Kapitels, in dem Kontext steht auch unser Vers, den wir hatten, da verspricht Jesus dann seinen Jüngern, sie nicht alleine zu lassen. Ich gehe, ich werde verraten, ich werde verleugnet, aber ich lasse euch nicht allein zurück. Ich werde den Vater bitten, euch einen Helfer zu schicken. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Und dieses Versprechen, das ist mir so wichtig geworden, gilt doch uns allen, wenn wir bereit sind, Jesus in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen und zu sagen, ja, ich will in deinem Sinn leben, dann wird Gott uns nicht alleine hier lassen. Jesus ist zum Vater gegangen, aber er wird uns den Beistand geben, er wird uns den Heiligen Geist geben. Und manche können sich vielleicht noch erinnern an die Aggregatzustände des Wassers, die ich einmal gezeigt habe. So wie wir beim Wasser einmal den Zustand von Eis haben, Wasser und auch Wasserdampf, so ist es vergleichbar mit der Dreieinigkeit Gottes. Wir haben den Vater, wir haben den Sohn und wir haben den Heiligen Geist. Alles ist Gott. Aber der ist nicht der Vater und der Heilige Geist ist nicht der Sohn. Aber jeder Einzelne für sich ist Gott. Und so müssen wir uns das vorstellen, ist mein Mikro noch an? So müssen wir uns das vorstellen, dass der Sohn jetzt im Himmel ist und wir aber hier den Heiligen Geist haben. Und das ist für uns ganz wichtig, damit wir im Grunde lernen zu leben, lernen zu gehen. Also der Heilige Geist zieht bei mir ein, wenn ich es persönlich annehme, dass Jesus für mich gestorben ist, dann öffnet sich das und der Heilige Geist kann bei mir einziehen. Der zweite Abschnitt war also überschrieben, der Heilige Geist als Helfer. Einmal Jesus der Weg und dann der Heilige Geist als Helfer. Das ist jetzt der Vers 19. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Ihr werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Wie können die Jünger und wie können wir denn Jesus sehen, wenn er nicht mehr unter uns ist? Es geht nicht um reales Leben, sehen, sondern es geht um geistliches Sehen. Und da ist so wichtig zu sehen, im Grunde den Weg vorher, da war einmal Jesus der Weg, der Heilige Geist, und der Heilige Geist kann in unser Herz hineinwirken. Unser Herz ist das Erkenntnisorgan, um im Grunde Gott, Jesus zu sehen und zu erkennen. Also manche von euch wissen, dass ich im ersten Leben Augenoptikerin war. Und wenn wir von Sehen reden, dann müsst ihr euch das so vorstellen, dann kommt ein Impuls, der Netzhaut wird über den Sehnerv weitergeleitet ans Gehirn. Und das Gehirn sagt uns, was wir sehen. Das Gehirn zeigt uns, was da abgeht. Und es ist keine Schwierigkeit für unser Gehirn, wenn das rechte Auge ein super schlechtes Bild liefert, zu sagen, okay, dann nehme ich das für die Dreidimensionalität und das Bild vom linken Auge, da mache ich dein Bild draus. Das ist also wirklich so, dass unser Gehirn, da entsteht im Grunde erst das Sehen. Und so müssen wir uns das vorstellen mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist in unser Herz hineinwirkt und der Heilige Geist uns im Grunde sagt, was wir sehen und erkennen und wahrnehmen. Darum geht es doch beim geistlichen Sehen, dass wir Dinge erkennen in unserem Geist und wahrnehmen, dass der Geist Gottes uns unterstützt, die Dinge im richtigen Licht zu sehen. Haben wir wieder eine Folie? Okay, weil ich möchte gerne auf einen ganz bestimmten Vers hinaus, den würde ich gerne, dass ihr den seht, dass ich euch den nicht einfach nur vorlese. Also da ist so diese Spanne im Grunde zu sehen, zu erkennen, wahrzunehmen im Geist Gottes. Okay, wenn wir die nicht haben, lese ich euch den Vers einfach vor. Da schreibt Paulus an die Epheser, ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, ihn bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr seht, erkennt, wozu ihr berufen seid. Damit ihr seht, worauf ihr hoffen könnt. Und damit ihr seht, welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Er öffne euch die Augen des Herzens. Er bittet ihn, uns den Geist zu schicken, damit wir Dinge erkennen, worauf wir hoffen können, wozu ich berufen bin und auf welches Erbe ich hinlaufe. Und nur das kann Gottes Geist in mir wirken. Nur Gottes Geist kann mein Herz dafür öffnen, damit ich diese Dinge wahrnehme und erkenne. Und es geht nicht durch Argumente und es geht nicht durch intellektuelles Wissen. Klickt ihr auf Epheser? Genau, okay. Also ihn bitte ich uns im Grunde, dass wir seinen Geist, durch seinen Geist Einblick und Weisheit bekommen. Und er soll unsere Augen des Herzens öffnen, damit wir sehen, wozu wir berufen sind, damit wir sehen, worauf wir hoffen können und damit wir wissen, auf welches Erbe wir warten. Nicht durch Argumente, nicht durch intellektuelles Wissen. Das ist nicht möglich dadurch, sondern nur durch persönliche Begegnung möglich. Und ich habe das selber so erfahren. Ich bin in einem nichtchristlichen Haushalt groß geworden. Ja, bin getauft, ich bin zur Konfirmation gegangen, evangelische Kirche, ganz normal, aber mehr war da nicht. Das machte man so, meine Eltern machten das so, weil sonst fällt man ja auf, wenn man es nicht macht. Aber nicht, weil sie daran geglaubt hätten. Ich bin in Kontakt immer wieder mal mit Kirche gekommen und dann irgendwann auch durch meinen jetzigen Mann dann näher in eine evangelische Kirche reingekommen, bin da zum Gottesdienst gegangen, habe am Bibelstudium teilgenommen, da war so ein Bibelkreis. Und ich bin da mitgegangen und habe gedacht, ja, das ist schön, das ist spannend, aber ich konnte es nicht wirklich greifen. Ich konnte es nicht begreifen in der Tiefe, wovon die Menschen sprachen, von welcher Beziehung die denn da sprachen. Das war für mich nicht greifbar. Und ich bin aber durch einen Prozess gegangen, wo ich gelernt habe, mit der Bibel letztendlich auch Situationen in meinem Leben anders zu betrachten, anders umzugehen. Und irgendwann kam ein Tiefpunkt in meinem Leben, ein Beziehungsaus zu meinem damaligen Mann. Das war ganz heftig. Und ich habe mich zurückgezogen und habe Gott alles vor die Füße gelegt. Und in dem Augenblick, es war ein Prozess, in dem Augenblick, wo ich mit ganzem Herzen bei ihm war, ist er mir begegnet. Er ist mir entgegengekommen. Er ist mir wirklich, darf das so sagen, da hing ein Kreuz hing in dem Raum an der Wand, wo ich war. Und Jesus ist auf mich zugekommen und hat gesagt, für deine Schuld bin ich gestorben. Für dich bin ich gestorben. Und er ist mir persönlich in der Situation begegnet. Und diese persönliche Begegnung, die ist so wichtig. Ich konnte sagen, du bist für meine Schuld gestorben. Vergib mir. Er hat in dem Augenblick mir mein Herz geöffnet, ja, mir die Augen des Herzens geöffnet. Und ich konnte aus tiefster Seele, konnte ich da wirklich sagen und erkennen, Jesus, du bist mein Retter. Jesus, du lebst. Du bist auferstanden. Das konnte ich da erst erkennen. Vorher war das alles Theorie, vorher war das intellektuelles Wissen. Und da hatte ich plötzlich diese Begegnung. Und da erst fing mein Leben an. Das ist der Punkt, wo Leben anfing. In Johannes 16, Vers 7 und 8, da sagt Jesus, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünden öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Und so war es. Er hat mir deutlich gemacht, hey, das sind die Punkte, die sind in deinem Leben nicht in Ordnung. Das konnten nicht Menschen tun, sondern das konnte nur er tun. Und ich konnte das in dem Augenblick annehmen, weil ich sehen und erkennen durfte, was Jesus Tod mit meinem Leben zu tun hatte. Und jetzt klärt sich auch der Vers, ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Da können wir das erst erkennen, worum es geht. Jetzt klärt es sich, dass es nicht beim Leben um reines Dasein, nicht um körperliche Abläufe geht. Es geht nicht um Krankheit oder Gesundheit. Es geht nicht darum, ob ich heute müde bin oder nicht. Das ist nicht Leben. Es geht nicht um Besitz um Wohlstand. Es geht nicht um Standesdenken, um einen guten Job. Es geht um was anderes. Burkhard sagte kürzlich in einer Predigt, wir versäumen das Leben, wenn wir unser Herz an äußerliche Dinge hängen. Wir versäumen das Leben, wenn wir unser Herz an Nicht-Lebengebendes hängen. Wir versäumen es. Und er fragte, ist dein Herz frei? Frei für Gott? Ich habe mich gefragt, was gilt es loszulassen? Was hindert mich oder was hindert dich zu leben? Und ich kann es nur herausfinden, wenn ich mein Leben mit Gottes Augen betrachte. Und wenn ich ihn mit seinem Geist in alle Bereiche lasse, auch in meinen Keller, wenn ich dem Geist Gottes Raum gebe, vertraue ich Gott? Vertraue ich ihm mein Leben an? Vor über 20 Jahren, da tat ich es. Da schenkte ich ihm mein Leben und seitdem schenkt er mir immer mehr Leben, göttliches Leben. Er verändert mich und das bedeutet für mich konkret, Gott erkennen ist Leben. Gott kennen ist Leben. Das bedeutet für mich Freiheit. Ich kann sagen, ich bin sein geliebtes Kind. Die Umstände um mich herum sind egal. Ich bin geliebt und ich weiß mich bei ihm geborgen. Und er ist mein Retter. Als ich vor 20 Jahren ganz persönlich ihn annehmen konnte, durfte, da konnte ich sagen, du bist mein Retter und danke, dass du für mich, für meine Schuld gestorben bist. Das bedeutet für mich auch konkret inneren Frieden, dass ich Dinge loslassen kann. Ich brauche nicht neidisch sein. Ich brauche Dinge nicht zu haben unbedingt. Ich kann mir genügen lassen. Es reicht. Es reicht. Ich habe genug. Ich leide keinen Mangel. Das heißt auch für mich Ruhe, innere Ruhe. Ich bin nicht abhängig. Ich bin nicht abhängig von Erfolg oder vom Zuspruch anderer. Ich kann mich davon immer mehr frei machen, denn das persönliche Vertrauen auf Gott ist wichtiger als die Zustimmung anderer. Und für mich ist auch ganz wichtig, dass ich meine Ziele mit Gott definieren kann. Ich brauche nicht schneller, ich brauche nicht höher, anders. Ich brauche nicht nach der Mount Everest-Besteigung noch die Antarktis-Durchquerung, ja, und dann noch ein Kick und noch ein Kick. Ich kann meine Ziele mit Gott definieren, nicht nach weltlichen Maßstäben. Und Gott kennen heißt Leben, bedeutet für mich auch Kraft und Stärke. Ja, Kraft und Stärke. Und das kann ich gerade heute Morgen ganz besonders wieder sagen. Ich kann überwinden und er befähigt mich. Und das ist eine Verheißung, wie sie im Epheserbrief auch noch steht. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum durch seinen Geist, da sind wir wieder bei Gottes Geist, innere Kraft und Stärke zu geben. Und die will ich, ja. Die nehme ich auch an. Und mit ihm überwinde ich Schwierigkeiten und er gibt mir Gelingen und Befähigung. Und das Letzte ist die Sicherheit. Er gibt mir ein Leben mit Zukunft. Immer wieder neu vergibt er mir und er gibt mir eine Zukunft. Ich habe ein Ziel in meinem Leben und das ist das ewige Leben. Das hat Gott mir versprochen. Ihr aber werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Erst Gott erkennen ist Leben. Im Tun und auch im Sein. Also, ja, das Leben und ich tue es. Und was am Ende eines Lebens bleibt, das sind nur Beziehungen. Vor einem Jahr habe ich meine Mutter begraben und das Einzige, was bleibt, wenn ein Mensch stirbt, das sind Beziehungen. Und ganz zum Schluss Wenn ich gehe, ist nur noch meine Beziehung zu Gott wichtig. Das ist im Grunde genommen das Allerwichtigste, was steht und fällt.